Dankeschön. Ich grüße euch. Viele haben ja vor der WM nicht geglaubt, dass Deutschland einmal im Finale stehen wird. Viele außer die Leute vom DFB natürlich. Allen voran der gute Herr Bierhoff. Kennt ihr Olli Bierhoff, der Liebling aller Schwiegermütter? Und der hat schon vorher die Mission ausgerufen und gesagt, es ist ganz klar, unsere Mission ist Weltmeister werden. Und man hat sich gefragt, wie schaffen wir das? Wie schafft Deutschland es, Weltmeister zu werden? Und der Olli Bierhoff hat so einen Blog im Internet, wo er das einfach mal beschreibt, wie er sich das vorstellt. Und dazu erzählt er uns eine kleine Geschichte. Er nimmt uns mit in die Zeit des Beginns der Raumfahrt. In diese Zeit, als USA und UdSSR sich noch gebettelt haben, wer als erstes auf den Mond kommt. Und in dieser Zeit kommt John F. Kennedy die NASA besuchen und schaut sich um und sieht eine Reinigungskraft, einen Mann, der unglaublich akribisch den Boden schrubbt und ganz genau auf jedes Staubkorn achtet und es einen sehr ordentlichen Job macht. Und das ist so auffällig, dass John F. Kennedy zu der Reinigungskraft hingeht und sagt, Entschuldigung, was ist denn genau Ihre Rolle hier bei der NASA? Und die Reinigungskraft sagt, ich helfe dabei, einen Menschen auf den Mond zu schicken. Das fand der John F. Kennedy so cool, dass er es den anderen Leuten irgendwie erzählt hat. Und Bierhoff fand es auch so cool, dass er es einfach auf seinen Blog geschrieben hat und gesagt hat, diesen Spirit von dem Mann, so sagt er das, diesen Spirit brauchen wir als Deutsche, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Wir brauchen diese Einstellung, dass jeder Einzelne, ob er den Boden schrubbt oder die Tore schießt oder die Gegentore verhindert, dass jeder Einzelne weiß, dass er ein unglaublich wichtiger Teil ist. Und er sagt, sogar die Fans brauchen wir auch. Die brauchen auch diesen Spirit. Die brauchen diese Einstellung, dieses Bewusstsein, dass sie unglaublich wichtiger Teil von unserer Mission Weltmeisterschaft sind. Und dann stellt ihr die Frage, seid ihr dabei? Das ist eine Frage an uns. Wir werden später dabei sein, oder? Ja. Ich merke schon, wir sind dabei. Zumindest einer. Die Frage an uns ist, haben wir diesen Spirit, von dem Bierhoff redet, diese Einstellung? Diese Einstellung, um die Mission erfolgreich zu beenden. Und ich mache jetzt mal einen ganz knallharten Cut und springe auf eine ganz andere Ebene zu Gottes Mission rüber. Und ich mache das einfach mal, weil ich glaube, dass man den Spirit, von dem Bierhoff redet, ein bisschen mit dem Spirit, von dem die Bibel redet, vergleichen kann. Auch wenn es nicht der gleiche ist, da werden wir noch gleich drauf kommen. Und ich glaube, für alle, die eigentlich schon so aufgeregt sind, dass sie eigentlich nur noch an Fußball denken können, dass sie das auch so ein bisschen als taktische Vorbesprechung für das Spiel verstehen könnt. Und deswegen da jetzt einfach nochmal, vielleicht stellt ihr euch vor, ich wäre Günther Netzer, ich weiß auch nicht, aber naja, vielleicht besser nicht. Ich springe zu Gottes Mission. Auch Gott hat eine Mission. Und ich rede jetzt nicht davon, dass er will, dass alle rumrennen und Traktate verteilen und das Mission nennen und in alle verschiedenen Länder fliegen, sondern ich glaube, dass Gott ein Ziel mit dieser Welt hat und sich selbst irgendwie als in diese Welt gesandt versteht. Und vielleicht habt ihr mal das Video gesehen von einer, die heißen Landfill Harmony aus Paraguay. Ich sehe nicht viel in euren Blicken. Also das müsst ihr auf jeden Fall googeln. Da ist ein Orchester von Teens und jungen Erwachsenen, die zusammen aus Müll, also wirklich aus Müll, was man da rumliegen sieht, aus Blechbüchsen und sonst was, Instrumente bauen. Und damit hammergeile Orchestermusik machen. Also die fahren mittlerweile um die Welt und machen Auftritte und es klingt wahnsinnig gut. Die machen aus dem, was weggeschmissen wurde, aus dem, was eigentlich schon abgeschrieben wurde, was kaputt ist, machen sie was wunderbar Neues. Und ich glaube, dass das Gottes Mission ist, dass er aus dem, was zerrissen ist in dieser Welt, an Beziehungen zwischen Familien, zwischen Ländern, zwischen Natur und Mensch, zwischen Mensch und seinem Schöpfer, dass er aus diesem Kaputten was Neues machen möchte, was Neues erklingen lassen möchte.
eine neue Harmonie erklingen lassen möchte. Und dann ist wieder die Frage, wie kommt er dahin? Also wie auch bei der deutschen Nationalmannschaft, wie schafft man das? Und wir haben uns ja in den letzten Wochen schon die Geschichte Gottes Schritt für Schritt angeschaut und gemerkt, er nimmt diese Welt und geht mit einzelnen Menschen und irgendwann mit seinem ganzen Volk und sagt, euch habe ich eigentlich als Instrumente ausgesucht, als Instrumente für meine Mission, um diese Harmonie wieder erklingen zu lassen. Ihr seid eigentlich mein Orchester, könnte man sagen. Das sagt er zu Israel, ihr seid mein Orchester, das die Melodie spielen kann, dass wieder die zerbrochenen Sachen zusammenklingen. Und als Dirigent zieht Gott mitten unter sein Orchester. Also die Juden reden von dem Tempel und sagen, der Tempel ist die Wohnung Gottes unter den Menschen. Das heißt, da wohnt er, der Dirigent wohnt unter seinem Orchester. Und er sagt damit, ich bin bei euch und ihr könnt zu mir kommen. Ich bin kein ferner Gott, ich möchte mitten unter euch wohnen. Und er gibt ihnen für das Zusammenspiel Regeln und Rhythmus, damit es einfach zusammen harmonisch klingt. Und das nennt er dann die Gebote. Aber auch da, man kennt die Geschichte, jeder möchte eigentlich am liebsten die erste Geige spielen. Mit dem gleichen Rhythmus und der gleichen Geschwindigkeit kann man sich nicht so wirklich einigen. Und das Orchester spielt eigentlich lieber zu seiner Ehre als zur Ehre Gottes. Man könnte vielleicht sagen, der Herzschlag der Menschen pumpt erstmal jeder nur für sich selbst. Es ist ein hartes, steinhartes Herz. Jeder hat seinen ganz eigenen Rhythmus, der sich nur um sich selbst dreht. Und die Weisungen Gottes für einen gemeinsamen, harmonischen Rhythmus, die bleiben immer und immer wieder außen vor. Und das zerreißt die Gemeinschaft. Und das traurige Fazit ist, dass der Dirigent Gott irgendwann sein Orchester verlässt. Als der Tempel zerstört wird, sagt der Prophet Hesekiel, das könnt ihr nachlesen, Hesekiel 11, Gott, seine Herrlichkeit, das heißt, er selbst mit allem seinem Glanz hat sein Volk verlassen. Er ist gegangen. Mit diesem Tempel hat Gott sein Volk verlassen und die nachfolgenden Generationen, die rufen zu Gott, die beten und bitten und hoffen, dass er wiederkommt. Und ihr könnt in der Bibel nachlesen, dass diese Hoffnung noch da ist, dass Gott doch wiederkommen wird und wieder unter ihnen wohnen wird. Aber es gibt keine Stelle, an der steht, dass er wieder zurückgekehrt ist. Doch ich glaube, Gott möchte sich nicht damit zufrieden geben, dass seine Mission für immer gescheitert ist. Und deswegen darf der gleiche Prophet Hesekiel auch verkünden, was Gott zu seinem Volk sagt. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Das ist die Verheißung, die Gott seinem Volk mit auf den Weg gibt, obwohl er doch schon irgendwie gar nicht mehr so nah ist. Ein neues Herz, eins aus Fleisch, eins nicht so steinhart, sondern eins, was in der Lage ist, zu harmonieren miteinander. Und einige Jahrhunderte später schreibt der bekannte Apostel Paulus, in allen Briefen, die er geschrieben hat, immer und immer wieder. Dieser Geist, von dem der Prophet Hesekiel geredet hat, von dem hat auch Jeremia geredet, von diesem Geist sagt er, der ist gekommen. Der ist mit dem, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist, ist dieser Geist auf die Welt gekommen. Das heißt, dieser Geist, der nicht äußere Regeln gibt, damit das Orchester irgendwie zusammenspielen kann, sondern dieser Geist, der das Herz von innen verändert, der ist gekommen. Und ihr erinnert euch, ich habe eben gesagt, Gott hat seine Wohnung verlassen unter den Menschen. Er war nicht mehr da. Und nun redet Paulus davon, dass die Kirche der Tempel des Geistes ist. Und dann sagt er noch krasser, dass jeder einzelne Gläubige der Tempel des Geistes ist. Damit sagt er, dass Gott, dessen Gegenwart lange vermisst wurde, in seiner Kirche wohnt und sogar in jedem Gläubigen wohnt. Warum redet er dann plötzlich vom Geist? Warum kann ich einfach sagen Gott? Warum sagt er, die Kirche ist der Tempel des Geistes? Erstmal Geist, weil Gott auf so eine abgefahrene Art und Weise da ist. Also weil er ist da, aber man kann ihn irgendwie trotzdem nicht greifen. Er ist irgendwie ganz nah, aber trotzdem könnte man nicht sagen, dass er in räumlicher Nähe, also dass ich irgendwie, so wie der Micha mir jetzt nah ist, dass er da ist. Aber Gott sagt, ich bin als Geist bei dir. Ich bin so nah, wie dir kein Mensch sein kann und trotzdem überhaupt nicht so greifbar wie ein Mensch. Und Paulus redet von dem Geist, weil er diesen Begriff von Hesekiel aufnehmen möchte und sagen möchte, die Zeit ist jetzt gekommen, diese Zeit, wo ihr euch nicht mehr an geschriebenen Regeln orientieren müsst, nicht mehr an dem Gesetz, weil ihr an dem Gesetz gescheitert seid, weil es nicht geklappt hat mit dem Zusammenspiel. Diese Zeit ist beendet und es ist ein Geist, der euch von innen verändert, sodass ihr miteinander harmonieren könnt. Das ist die neue Ära. Die neue Ära, die mit Jesus angebrochen ist, in der kommt Gott selbst und transformiert, verändert die Herzen seiner Menschen. Wir haben im Fußball gerade eine neue Ära. Das heißt, Deutschland spielt nicht nur schön, sondern auch erfolgreich. Zumindest hoffen wir das heute Abend. Und die neue Ära nach Tod und Auferstehung von Jesus ist, dass Gott in seinen Menschen lebt und sie von innen heraus verändert. Das ist unglaublich verrückt. Und Gott sagt, um die Mission erfolgreich zu verändern, das heißt, um aus diesem allem, was zerbrochen ist, etwas Neues erklingen zu lassen, etwas Schönes, etwas Wahres, dazu braucht er den Geist, den Spirit, wie es Olli Bierhoff gesagt hat. Und ich glaube nicht, dass der Heilige Geist heute Abend Deutschland zum Sieg führen wird. Ich glaube, er ist für andere Sachen da. Das ist eine andere Mission. Aber Deutschland braucht so einen sportlichen Geist. Und ich glaube, dieser sportliche Geist kann uns ein bisschen helfen, den Heiligen Geist näher zu verstehen. Weil es das charakterisiert. Und zwar zum einen würde ich sagen, dieser Geist, der Heilige Geist und der sportliche Geist, ist ein Teamgeist. David Beckham hat gestern oder vorgestern gesagt, Deutschland hat keinen Star. Hat er gesagt, Deutschland hat keinen Star und deshalb sind sie so stark, weil sie ein Team sind. Haben natürlich gleich viele Leute in den Foren drunter geschrieben, doch, Manuel Neuer, bester Torwart aller Zeiten und so. Aber David Beckham hat gemeint, wir haben keinen Star, aber gerade deswegen sind wir so gut. Und viele Kommentatoren haben von dem Kollektiv geredet, vor allem nach dem Frankreich-Spiel hat man gesagt, Deutschland ist eine Mannschaft, da kämpft einer für den anderen. Das ist ihr Spirit, dass sie einer für den anderen kämpfen. Und der Heilige Geist ist so ein Teamgeist. Es geht ihm nicht darum, dass einzelne Gläubige zur Perfektion in irgendwelchen Einzeldisziplinen getrieben werden. Er will da eigentlich viel mehr. Also wenn Paulus uns Anweisungen gibt und sagt zum Beispiel, lebt gerecht oder lebt mit und durch den Heiligen Geist, dann verstehen wir, das habe ich schon öfter mal gesagt, ich muss immer wieder mal sagen, dann verstehe ich, Marco, lebe gerecht, Chris, lebe gerecht, Caro, lebe gerecht, was weiß ich, jeder Einzelne, wir verstehen immer, jeder Einzelne soll gerecht leben. Was Paulus damit meint ist, lebt als Gemeinde zusammen gerecht. Wenn ihr zum Beispiel an die Früchte des Heiligen Geistes denkt, das ist das, was er hervorbringt in seinen Menschen, da steht da Liebe, Friede, Freude, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Großzügigkeit. Das sind alles Dinge, die du nicht alleine machen kannst. Also du kannst der Meister der Liebe sein, aber wenn du alleine bist, dann bist du es irgendwie nicht wirklich. Also das ist zumindest mächtig dann, dass der Meister der Liebe in eine Gemeinschaft kommt, damit andere diese Liebe auch erfahren können. Die Liebe ist auf Gemeinschaft angelegt. Und Gott geht es um Zusammenklang und nicht um perfekte Solisten. Klar muss jeder Einzelne seinen Part darin lernen, aber es geht darum, dass es zusammen harmoniert und dass man es auch nur zusammen irgendwie lernen kann. Wenn wir vom Passspiel der deutschen Nationalmannschaft reden, da können wir irgendwelche absoluten Passprofis, die ganz genau mit der richtigen Technik und der richtigen Stärke den Ball spielen, die gibt es auf jeden Fall und die sind auch super, aber das bringt denen nicht viel, wenn sie nicht in dem Team wissen, wie die Laufwege des anderen sind. Wenn sie nicht wissen, was das Spielsystem ist. Sie müssen zusammen das Passspiel trainieren. Und genauso geht es darum, dass wir Christen den Geist als Teamgeist haben. Also auch nur im Zusammenspiel lernen, was es heißt, im Geist zu leben. Und ich frage dich, ob du so ein Team hast an Leuten, an denen du dich mal reiben kannst, die dich herausfordern, ein bisschen Liebe zu lernen, an denen du wachsen kannst. Das ist doch schön, es gibt hier Menschen, die sich was sagen wollen. Okay, der Geist ist nicht nur ein Teamgeist, sondern er ist auch ein Turniergeist. Man sagt Deutschland nach, dass sie eine Turniermannschaft ist. Das heißt, dass sie auf den Punkt fit sind. Also wenn es drauf ankommt, gewinnt Deutschland. So ein alter Spruch, am Schluss gewinnt immer Deutschland. Stimmt ja gar nicht mehr, aber eine Zeit lang war es irgendwie so. Deutschland ist eine Turniermannschaft. So manches Freundschaftsspiel sieht ziemlich uninspiriert aus, aber wenn es dann drauf ankommt, dann sind sie auf dem Punkt da. Und ähnlich kann man auch sagen, dass der Heilige Geist ein Turniergeist ist. Ich sage euch warum. Jesus, als er zu seinen Jüngern sagt, ich werde diese Welt hier verlassen, sagt er zu ihnen zum Beispiel in Johannes 20, 21, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und dazu empfangt den Heiligen Geist. Er sagt, so wie ich die Mission meines Vaters lebe, nämlich Versöhnung und Heilung in diese Welt reinzubringen, so sollt auch ihr das machen und dazu kriegt ihr den Heiligen Geist. Oder in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht es nochmal ein bisschen anders. Da sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Der Heilige Geist wird da für ihn damit verbunden, dass die Menschen seine Zeugen sind. Also von dem erzählen, was Jesus getan hat. Der Heilige Geist ist der Geist der Mission Gottes, sein Mittel, sein erstes Instrument, seine Kraft, um Heilung und Versöhnung in diese Welt hineinzubringen. Und wenn du den Heiligen Geist, seine Kraft, sein Potenzial, dein Herz zu verändern, wirklich erleben möchtest, dann kann ich dich nur einladen dazu, bei dieser Mission Gottes mitzumachen. Das heißt auch, mitzuhelfen, dass auf dieser Welt Heilung und Versöhnung, Harmonie entstehen kann. Ein Prediger aus Amerika, Francis Chan, hat das mal so gesagt, er hat lange Zeit den Geist Gottes einfach mal so krass erleben wollen, wie es in der Bibel so oft beschrieben ist. Zum Beispiel hat er das bei Elia gesehen, wie Elia Feuer vom Himmel fallen sieht vom Geist Gottes. Und er denkt sich, Alter, ich bete so viel, kann nicht bei mir auch mal Feuer vom Himmel fallen? Also ich glaube es mit meinem ganzen Herzen, lass mal Feuer vom Himmel fallen. Und er hat lange darüber nachgegrübelt, warum das bei ihm nicht passiert. Und irgendwann hat er gemerkt, ich bin hier gerade auf einem christlichen Konzert. Und Elia in der Situation, als Feuer vom Himmel gefallen ist, war in Lebensgefahr, weil er gesagt hat, mein Gott ist der wahre Gott und die anderen 40 Priester, die gegen ihn waren, 40 oder 400, jetzt bin ich verwirrt, bei denen war klar, wenn sein Gott sich jetzt nicht zeigt, dann wird Elia sterben. Und in dieser Situation hat Gott sich so krass gezeigt und Francis Chan hat gemerkt, okay, ich bin hier gerade beim christlichen Konzert, ich würde einfach gern Gott erleben. Aber der Heilige Geist ist keine Wundermaschine, um Christen zu beeindrucken. Der Heilige Geist ist Gott in Aktion, der Versöhnung und Heilung auf dieser Welt verbreitet. Das heißt, wenn du ihn erleben möchtest, dann mach mit auf dieser Mission und lass dich von dem Turniergeist mitziehen. Und ein letzter Gedanke ist dabei, wie macht man das? Wie lässt man sich von ihm mitziehen, von dem Turniergeist, Teamgeist? Paulus redet in Römer 12 davon, dass der Heilige Geist damit anfängt, uns zu verändern in unserem Inneren. Er sagt, durch ihn lernt ihr, die Welt auf eine neue Weise wahrzunehmen. Er verändert unsere Wahrnehmung. Das Besondere an der deutschen Mannschaft ist, glaube ich, dass sie ganz gediegen hin und her passen können, so gefühlt 500 Mal, ohne dass irgendjemand dazwischen kommt. Und dann irgendwann, wenn keiner damit rechnet, den entscheidenden Pass spielen, aus einer eigentlich manchmal sogar sehr trivialen, langweiligen Situation heraus. Weil sie einfach diese Geistesgegenwart haben, zu sehen, wann der Pass im richtigen Moment kommen muss. Und ich glaube, dass das Leben mit dem Heiligen Geist genauso funktioniert. Dass es oft trivial, ganz normal ist, Alltag, aber die Frage ist, ob wir mit ihm im Kontakt stehen, um in der richtigen Situation den Pass zu spielen. Also ich zum Beispiel, bei uns, als ich studiert habe, einfach durchs Wohnheim gelaufen und plötzlich hatte ich irgendwie den Gedanken, okay, geh mal in dieses Zimmer da rein und sag demjenigen Hallo. Ich bin da, okay, alles klar. Mich ein bisschen gewehrt, aber bin dann in dieses Zimmer reingegangen und es war genau der richtige Moment, um mit der Person zu reden. Oder vor kurzem habe ich einen Bettler gesehen, habe mir gedacht, halt mal an, red mit dem. Ich habe nur gedacht, what? Also ich hatte eigentlich keine Zeit und so, aber na gut, angehalten. Und ich weiß in der Situation vorher nie wirklich, ob es wirklich das ist, was ich machen soll oder einfach nur ein Hirngespinst. Aber ich glaube, dass es Gott ehrt und ihm Vorschussvertrauen gibt, wenn wir einfach mal solchen Gedanken nachgehen. Und ich möchte euch ermutigen dazu, diese Geistesgegenwart zu haben, mitten im Alltag, wenn alles so schnell rennt, einfach mal kurz Stopp zu machen, sozusagen den Fuß auf den Ball, Kopf hoch und zu gucken, Gott, passiert hier gerade irgendwas anderes? Willst du mich irgendwie für was gebrauchen? Willst du mir irgendwas sagen oder kann ich jetzt einfach weitermachen? Und ich glaube, einfach diese Frage, dieses kurz mal innehalten, kann ziemlich viele neue Wege eröffnen. Und mir macht das manchmal Angst, wenn ich daran denke, weil ich das Gefühl habe, okay, wenn ich Gott das sage, dass ich jetzt wieder, dass ich ihm sage, Gott, was hast du jetzt mit mir vor? Dann könnte er eigentlich immer sagen, geh mal zu dem Typ hin, der da sitzt oder red mal mit dem, könnte mich völlig überfordern. Das ist irgendwie ein bisschen meine Angst in mir drin. Und mir hat es geholfen, was ein Freund von mir erzählt hat, der ist Jugendpastor in einer Gemeinde und ihn hat sein vorgesetzter Pastor sozusagen abends um 11 angerufen. Und er hat sich überlegt, soll ich dran gehen, soll ich nicht? So gefragt, Gott, soll ich dran gehen? Und zwar irgendwie so das Gefühl, geh nicht dran. Kann man das bringen, seinem Vorgesetzten nicht dran gehen? Egal. Hat es einfach durchgezogen. Und 2 Wochen später hat dieser andere Pastor zu ihm gesagt, hey, ich bin dir total dankbar, dass du nicht ans Telefon dran gegangen bist, weil ich habe 5 Leute angerufen, die sind alle nicht dran gegangen. Und es war für mich total wichtig, dass ich diesen Weg alleine gegangen bin, weil ich alleine herausfinden musste, was da in mir gerade passiert. Und für mich war das total wichtig, zu merken, dass Gott auch Nein sagen kann, wenn ich ihn was frage. Soll ich das machen? Nein. Weil ich bin ein Typ, der kann nicht so gut Nein sagen. Und ich glaube, dass es bei Gott nicht so ist, wenn wir ihn fragen, was wir in der Situation machen können, dass er immer Ja sagt, sondern dass er unsere Grenzen besser kennt als wir. Also, der Heilige Geist ist ein Teamgeist, ein Turniergeist und er fordert uns dazu auf, geistesgegenwärtig zu leben. Am Anfang hat Olli Bierhoff von der Einstellung geredet, mit der er hofft, dass die Spieler und Zuschauer durch dieses Turnier gehen. Und ich glaube, dass das die Einstellung ist, die wir Gott gegenüber haben können, dass er sagt, Geist ist gegenwärtig durch dein Leben. Mach mal Stopp. Mach mal den Kopf hoch. Frag nach, was gerade passiert. Ich möchte euch, bevor es später der absolute Trubel und die Riesenparty losgeht, jetzt ein bisschen Zeit geben, das zu machen. Und zwar einfach 2, 3 Minuten hier zu sein und Gott zu sagen, ich nehme jetzt den Kopf hoch. Ich möchte hören, wenn es dich gibt, dann rede mit mir, dann zeig mir, dass du in mir leben möchtest, dass du für mich bist, was auch immer. Nehmt euch einfach ein paar Minuten der Stille, um einfach vor diesem Geist und mit ihm da zu sein. Amen.